Heute zu Gast Henning Neuse von der Deutschen Telekom.
Wir haben hier keine Wartungskosten mehr. Das Ding sendet jahrelang stabil. Da kann, also klar, dann kannst du einen Stecker rausziehen. Ja? Aber ansonsten, es geht nicht mehr kaputt. Und das ist genau das, was wir, glaube ich, in den letzten 30 Jahren erreicht haben. Von, also jeder kriegt es mit seinem Computer mit. Wenn ich an Windows 95 oder Windows 3.11 runter zurückdenke, wie oft die Betriebssysteme da abgeschmiert sind.
Blue Screen.
Ja, genau. Hat man heute ganz, ganz selten. Und wenn man ihn hat, sind die Daten noch da.
Ja. Ja,
und das ist wirklich der Schritt in die richtige Richtung.
Ja.
Also selbst wenn die Einmalkosten einen am Anfang ein bisschen zu hoch erscheinen, vielleicht, dann sind die Wartungskosten in den Jahren danach wirklich nicht mehr so hoch, wie sie das früher waren und wie man das eben aus den letzten 30 Jahren Gurken-IT kennt.
Herzlich willkommen zum IoKey Bar Talks Podcast.
Ja, heute zu Gast der El-Presidente von der Software AG User Group, nebenbei noch so ein bisschen bei der Telekom beschäftigt, Henning Neuse, mit maßgeblich dafür verantwortlich, dass es einen magentafarbenen IoKey gibt, in seinem vorherigen Leben Unternehmer, unter anderem mit einem Solarboot ist er durch den Kanal von Korinth gefahren nach Cannes. Wirklich abgefahrene Storys, die der Henning da erzählt, ist ein super Typ. Ich kenne ihn auch persönlich ganz gut. Wir sehen uns ab und zu immer mal auf den Messen und spaßen so ein bisschen rum. Wirklich ein sehr angenehmer Zeitgenosse und mindestens genauso angenehm ist der Talk von den beiden geworden. Ich wünsche allen Hörern ganz viel Spaß und legt den Schalter um. Ciao, ciao.
Hallo Henning, Henning Neuse heute zu Gast bei IoKey Bar Talks. Henning kommt von der Deutschen Telekom und bin sehr froh, dass du hier bist. Wir kennen uns schon sehr lange. Wir sind beide engagiert in der Software AG User Group von der Cumulocity. Haben uns vor anderthalb Jahren kennengelernt in Riga, auch auf der Veranstaltung von der Software AG und seitdem wirklich viel zusammen gemacht. Ihr setzt den IoKey ein, du warst maßgeblich daran beteiligt, dass der IoKey auch in Magentafarben oder zumindest in der magentafarbenen Cloud vorhanden ist, Cloud of Things. Herzlich willkommen hier, ich freue mich sehr.
Dankeschön,
ja.
Ich freue mich auch.
Okay, super, steigen wir mal ein. Meine erste Frage ist immer, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Wie ist dein Werdegang? Erzähl mal in ja wirklich ein paar Sätzen oder ein paar mehr Sätzen, was du so gemacht hast, wie dein Werdegang ist. Wir haben Zeit, also alle Zeit der Welt.
Ja, ich versuche es trotzdem kurz zu machen, auch wenn es ja aufgrund meines hohen Alters schon ziemlich viele Erfahrungswerte gab. Ich habe mit 17 tatsächlich meine erste IT-Firma gegründet, die ich bis heute auch noch habe. Mit 18 durfte ich sie dann eintragen. Und bin seit 2 Jahren bei der Telekom oder mittlerweile seit 2,5 Jahren. Und alles, was dazwischen passiert ist, war eigentlich nur Glück bzw. Hörensagen oder durch Kontakte eben das Gründen einer weiteren Firma und noch einer Firma und so weiter. Also mein ganzes Leben beschäftigte sich eigentlich und tut es heute immer noch dank der Telekom mit IT und Connectivity, ICT und allem, was irgendwie mit Technik und Neuerungen zu tun hat, weil das einfach mein Spaß ist. Mhm. Studiert habe ich zwischendurch auch mal und 2 Ausbildungen gemacht zum Immobilienkaufmann und zum IT-Systemkaufmann. Ja, dann wollte ich eigentlich Sport- und Englischlehrer werden und bin dann aber bei einem Finanzdienstleister gelandet.
Logisch.
Also völlig logischer Werdegang. Ja, das war tatsächlich wirklich alles nur Glück und Zufall.
Ja.
In der Finanzbranche habe ich natürlich auch angefangen, Karteikartensysteme, die es damals noch gab. Ja, also für alle, die schon ein bisschen jünger oder älter sind, die werden wissen, dass man nicht immer Computer hatte. Ja, und früher gab es Karteikärtchen, heute gibt es Excel-Listen. Und ich habe tatsächlich angefangen, bei Immobilienmaklern und bei Finanzdienstleistern Karteikärtchensysteme in Excel-Listen oder eigene Warenwirtschaftsprogramme, Dienstleistungsprogramme und so umzuschreiben. So, und irgendwann gab es diesen Beruf nicht mehr, weil der graue Kapitalmarkt, so hieß der, von unseren Politikern zugemacht worden ist. Und dann habe ich meine IT-Firma weiter ausgebaut, habe noch 2, 3 Handelsfirmen dazu gegründet zwischendurch. Die habe ich mittlerweile auch wieder verkauft, größtenteils erfolgreich. Mhm. Und wie das so ist als Unternehmer und Selbstständiger, hat man halt ein paar sehr, sehr gute Jahre und dann auch wieder das ein oder andere schlechte Jahr. Und vor 3 Jahren hatte ich so ein schlechtes Jahr, was mich dazu bewogen hat, aufgrund einer unglaublich tollen Ausschreibung von der Deutschen Telekom. Ich komme aus Bonn, die Telekom sitzt in Bonn. mich einfach mal zum Spaß auf eine Stelle zu bewerben, die mir irgendwie wie auf mich zugeschnitten erschien, und habe mich dann durch völlig für mich ungewohnte Bewerbungsmarathons durcharbeiten müssen. Und ja, anscheinend war ich nicht ganz schlecht. Ich habe es bestanden. Es hat lange gedauert, fast 6 Monate.
Ach, krass.
Nebenbei hatte ich meine IT-Firma ja immer noch, konnte mich also über Wasser halten.
Ja.
Aber wir haben ein unglaublich schönes Projekt halt kurz vorher in Sand gesetzt. Und das hat mich so geärgert, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ich habe jetzt erstens keinen Bock mehr auf die Firma und B, natürlich auf diese Selbstständigkeit vielleicht auch noch im eingeschränkten Maße. Mhm. Weil die guten Jahre zwar im letzten 25 Jahren überwogen haben, aber die letzten 3-4 Jahre, die waren halt so schlecht, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal irgendwas Neues. Tapetenwechsel ist schön.
Cool.
Und die Stelle ist halt toll. Also ich bin wirklich von jetzt auf gleich wie hieß das damals so schön, Lead Product Manager geworden von der IoT-Plattform der Deutschen Telekom.
Wow, okay.
Was haben wir gemacht? Wir haben die, wo wir jetzt beide Präsidenten sind von der Software AG, die Cumulocity-Plattform gekauft bei der Telekom und haben die auf magentafarbene Sicherheitssysteme umgebaut und für unsere Kunden versucht zu verkaufen und auszurichten. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten 5 Jahren auch ganz gut geschafft.
Mhm.
Und davon war ich die letzten 2,5 Jahre halt mit an Bord.
Okay, ja, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich würde noch einmal ganz gerne, weil ich kenne die Geschichte so ein bisschen, wir haben uns da mal am Abend beim Bierchen drüber unterhalten, hast du erzählt, das Unternehmen, was dann leider gescheitert ist, aber das ist eine schöne Story, das ist die Solarjacht, ne?
Ja, genau. Ja, das ist eine super Story. Also da kann ich auch Wochen und Monate drüber erzählen und bin auf der einen Seite total traurig, dass das jetzt nicht so funktioniert hat, wie wir uns das damals alle gedacht haben. Auf der anderen Seite gibt es das Konzept noch. Es gibt auch noch 3 Werften, die diese Yacht, die wir angefangen haben, damals in der Türkei zu bauen, auch weiterführen, aber eben nicht mit dem notwendigen kommerziellen Background, dass man damit eben eine ganze Mannschaft ernähren kann. Und deswegen bin ich da irgendwann ausgestiegen.
Also das war eine Yacht, die solarbetrieben war, ne?
Oder genau, also die Idee war von einem damalig guten Freund von mir, einem Österreicher, einen völlig autarken Luxuskatamaran zu bauen. Also ein Schiff, was weder Gas noch Öl noch Sprit noch Diesel noch irgendwas benötigt. Das geht nur mit einem Katamaran, weil man dann die Fläche hat und die Breite vor allen Dingen hat, um genug Solarflächen, Solarpaneele dahin zu bauen. Er hat mit einem kleinen 46 Fuß, das sind ungefähr durch 3, kann ich jetzt gerade nicht rechnen, 11 Meter, 11 Meter langen Katamaran angefangen, den er auch witzigerweise bei uns um die Ecke gebaut hat. Daher habe ich den kennengelernt.
Ja.
Und wir haben das Teil auf dem Rhein getestet, sind zur Boot nach Düsseldorf gefahren 2009, dann den Rhein wieder hoch gegen die Strömung in den Rhein-Main-Donau-Kanal bis ins Schwarze Meer und dann ins Mittelmeer. Und da hat das Ding dann 6-7 Jahre wunderbar funktioniert. Im eingeschränkten Maße, das war weit entfernt von Hochluxus, aber es brauchte keinen Sprit, kein Diesel, kein Gas, kein gar nichts mit, 40, 50 Quadratmeter Solarpaneele. Die Batterien wurden natürlich immer besser, so wurde das Boot auch immer besser. Es wurde immer leichter, es wurde immer schneller, die Storage-Kapazität wurde immer besser. Also, und das hat ihn dann beflügelt und dann bin ich wieder ins Spiel gekommen bei einer Werft, die das professionell macht in der Türkei, in Antalya, in der Free Zone, ein größeres Boot, also ein Schwesternschiff zu bauen, 64 Fuß, also 16,50 Meter, 16,70 Meter lang, fast 10 Meter breit, mit 72 Quadratmeter Solarfläche.
Ja.
15 Kilowatt kamen durch die Sonne im Schnitt rein oder im Peak rein, also im Schnitt leider nicht, nachts natürlich gar nichts.
Klar.
Hat aber gereicht, um zu fahren, und zwar schneller als ein Segelboot in der Größe. Natürlich nicht so schnell wie ein Verbrenner, klar. Aber es fuhr. Und es fuhr 24 Stunden am Tag.
Ja.
Ich persönlich bin damit durch den Kanal von Korinth gefahren, also von der Türkei bis nach Griechenland, dann sogar bis nach Cannes rüber.
Mhm.
Da war eine große Boatshow. Und das Konzept hat wirklich sich bewährt und es ist bewiesen worden, dass es geht. Leider war die Käuferschaft, die Kundschaft jetzt noch nicht da. Vielleicht war die Erfindung in Anführungszeichen zu früh. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Projekt. Im Endeffekt sehr ärgerlich, dass wir nicht so viele Boote verkaufen konnten, wie wir hätten verkaufen wollen.
Ja.
Aber umso besser für mich jetzt, weil ich habe eine super Erfahrung.
Ja, klar.
Und dieser nicht so glückliche Verlauf hat mich im Endeffekt ja dazu bewogen, dann mich bei der Telekom zu bewerben. Und deswegen bin ich heute hier.
Siehst du, genau. Hast einen schönen Job dadurch und viel, viel erfahren. Aber leider Produkt irgendwie vor dem Markt oder vor der Zeit vielleicht ein bisschen. Ja.
Genau, ich glaube, es ist einfach ein Stück vor der Zeit. Vielleicht auch damals noch ein bisschen am Kundennutzen vorbei, weil es so zwei unterschiedliche Charaktere von Seeleuten gibt, nämlich einmal Segler, die wollen segeln, das war nun mal ein Motorboot, elektrisch betrieben. Und dann gibt es die Motorbootfahrer und die wollen Gas geben, meistens. Und dementsprechend war so ein bisschen die Gemengelage noch nicht so ganz richtig. Aber das wird jetzt auch besser und ich drücke den Kollegen oder ehemaligen Kollegen jetzt die Daumen, dass sie in Zukunft erfolgreich werden. Ja. Ich verfolge das nur noch am Rand mit. Für mich persönlich hat das den Vorteil, dass meine Familie und meine Kinder jetzt ein bisschen näher an mir dran sind, als wenn ich irgendwo als Kapitän und als ITler auf irgendwelchen Testbooten weltweit durch die Gegend jetten muss. Was zu Corona-Zeiten natürlich eh ein bisschen schwierig ist.
Genau, kann ich mir vorstellen.
Jetzt noch mal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 25.11. machen wir gemeinsam mit der Software AG ein Webinar. Und in diesem Webinar geht es um natürlich den IoT und wie man in 60 Sekunden vom Sensor in die Cloud kommt. Also, ihr findet den Link zu dem Webinar. Es ist kostenlos, ihr könnt kostenlos dran teilnehmen. In den Shownotes. Die ersten 25 Teilnehmer, die sich anmelden, bekommen ein IoT gratis. Das ist echt ein Bombenangebot. Und wir freuen uns über zahlreiche Kollegen und Kolleginnen, die mitmachen. Also am 25.11. das Webinar vom Sensor in die Cloud in 60 Sekunden gemeinsam mit der Software AG. Jetzt anmelden!
Ja, du hast erzählt, okay, dann bist du, hast dich beworben. Würde mich auch nochmal interessieren, in so einem großen Laden wie der Telekom, Assessment Center, du hast ja eben schon seit 6 Monate. Wie viele Termine waren das? Wie geht man da durch, um auf so eine Position wie Lead Product Manager zu kommen?
Wahrscheinlich war auch das wieder Glück, ich weiß es nicht. Ja, die Stelle war nicht als Lead Product Manager ausgeschrieben. Ah, okay. Die wurde, glaube ich, erst im Laufe meiner Bewerbungsphase zu dieser Stelle umgemodelt. Ja, bei der Telekom ist man immer in einem wechselnden Prozess, ja, in einer Umstrukturierung in Begriffen. Es wird ja immer alles besser und anders. Und dementsprechend gab es die Stelle eigentlich gar nicht, auf die ich mich beworben habe, nach über 6 Monaten. Mhm. Ich habe im September, Oktober meine Bewerbung geschrieben und bin zum 1. Mai, glaube ich, eingestellt worden. Also das sind, glaube ich, 7 oder 8 Monate sogar. Aber es dauert halt ein bisschen, bis man so eine Bewerbung irgendwo rausfiltert, bis man dann das erste Gespräch hat, dann feststellt, das ist die falsche Abteilung und dann wurde meine Bewerbung weitergeleitet. Und es gab natürlich auch viel Gegenwind, also auch von jetzigen Chefs. Ja, ja. Man hat ja immer ganz viele Chefs bei der Telekom, die gesagt haben, du passt hier gar nicht rein. Wenn du 25 Jahre lang selbstständig warst, dann willst du dich ja nicht unterordnen. Ja. Ne? Bis doch mal irgendeiner gesagt hat, oh, wir haben vielleicht eine Stelle, da musst du dich gar nicht unterordnen, da brauchen wir jemanden, der ein bisschen querdenkt, der out of the box denkt, der anders denkt, der auch mal Sachen nach vorne treiben will und sich nicht eben vom Konzern weitertragen lässt. Und so ist das gekommen. Und ich kenne halt auch in Bonn, ich bin gebürtiger Bonner bis auf die 3 Jahre im Ausland, ich kenne so viele Leute bei der Telekom, dass ich wusste, auf was ich mich einlasse. Das war jetzt also nicht nur ein Schuss ins Blaue, sondern tatsächlich auch ein bisschen Strategie und gewollt und ich fühle mich wohl, also die Entscheidung war gut.
Ja, ja, ich habe es schon mitbekommen, die letzten 2, 3 Jahre. Also du lässt dich da, glaube ich, auch nicht verbiegen. Unternehmer im Unternehmen, so machst viele Dinge auch mal auf eigene Faust, was, glaube ich, manchmal im Prozess nicht ganz so passt, aber oftmals zum Ergebnis dann toll passt und hilft einfach auch. Hast mir auch schon ein paar Mal irgendwo schnelleren Zugang gegeben, wenn man mal in der Telekom irgendwo hängen geblieben ist oder so, ja.
Genau, habe auch schon viel Schläge einkassiert, ne, von oben und von der Seite, weil ich wieder irgendwas genehmigt habe, was ich vielleicht nicht hätte genehmigen dürfen oder zumindest nicht so schnell oder irgendwelche Leute wieder vergessen habe. Aber das gehört einfach dazu. Da muss man durch. Und
genau. Aber dafür haben sie dich ja vielleicht auch geholt, ne?
Das wussten sie ja im Vorfeld, genau. Also die Denkweise, die ihr ja hier an den Tag gelegt habt, um so erfolgreich zu werden, wie ihr jetzt ja in wenigen Jahren geworden seid, ne? Das ist ja genau das, was ich ja auch in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Ne? Und wenn du dich nicht bewegst, bewegst du halt nichts. Ne? Und du kannst dich nicht in so einem Konzern, und wir sind ja eigentlich in unserem Konzern, sind wir jetzt, ist ja jetzt auch offiziell eine IoT GmbH geworden, ein kleines Start-up im Konzern. Ja. Und unser direkter Chef oder mein direkter Chef, der sieht sich auch so ein bisschen als Startup-Gründer. Hat auch selber, glaube ich, schon das ein oder andere Startup erfolgreich gegründet und dann wieder verkauft. Ne? Genau. Ja. Der motiviert die Leute gut, genauso wie man das machen muss. Und wir sind halt sehr, sehr wenige, die überwiegend, glaube ich, so denken wie er und ich.
Ja, das würde ich gerne nochmal hören. Also die Es gibt jetzt eine neue Unternehmung, das ist eine Deutsche Telekom IoT, richtig, oder?
Die Firmierung lautet richtigerweise, glaube ich, Deutsche Telekom IoT GmbH.
Ja, okay, genau. Und das ist jetzt quasi seit
1.7.
1.7. Ah, okay, so frisch.
Ganz frisch, ja. Okay. Also ich habe auch echte Post bekommen, ja, noch mit Briefumschlag und Briefmarke drauf, dass ich einen neuen Arbeitsvertrag habe. Mhm. Ja, dem habe ich wahrscheinlich auch nicht zugestimmt, keine Ahnung, aber das ist im Konzern halt so. Ja. Ja, Betriebsrat hat das Übliche dazu beigetragen, dass das alles hoffentlich mit rechten Dingen zugeht. Mhm. Im Moment hängen wir unter der Telekom AG, ja, ne, als GmbH unter der AG, genauso wie viele andere Töchter ja auch darunter hängen, werden aber, das ist der Plan, und da kommen wir gleich zu, ein ganz wichtiges Thema, wahrscheinlich zum 1. Januar nächstes Jahr unter die Telekom Deutschland GmbH gehängt. Mhm. Und das ist die Tochtergesellschaft, die jeder wahrscheinlich kennt, der einen Telefonvertrag hat von der Telekom, weil das ist der Zweig, der SIM-Karten verkaufen kann. Ja, und wir, okay, oder darf, mhm, ja, das hat ja auch viel mit Regulation zu tun und so weiter. Und die TDG, Telekom Deutschland GmbH, die eben zuständig ist für Connectivity, die kann, wenn sie Untertochtergesellschaften hat oder neue gründet, diese Erlaubnis, SIM-Karten zu verkaufen, eben auch an die Töchter weitergeben. Und das ist für uns total wichtig, dass wir euch zum Beispiel direkt mit einer ordentlichen Connectivity-Lösung aushelfen können. Absolut. Erstens schneller, ja, zweitens billiger, weil wir natürlich nicht wieder mit irgendwelchen internen Vorleisterpreisen rechnen müssen, ja, sondern sagen, so wie das bisher war, T-Systems ist euer Kunde, T-Systems darf aber keine Connectivity verkaufen, sondern nur die Telekom Deutschland, und dann geht das hintenrum über drei Ecken, und bis wir dann ein Angebot haben, sind 6 Wochen vergangen und ihr habt einen dicken Hals.
Genau.
Und um das zu Recht, ja, und um das in Zukunft nicht mehr zu haben, ist der Schritt, glaube ich, gut.
Ja,
ja, und die sind auch alle motiviert. Absolut. Also es ist,
das ist ja eigentlich auch eure Stärke so, wenn ich in den IoT-Bereich reingehe und reingucke, wenn die Telekom da aufsteckt, muss sie eigentlich das Ziel haben, Connectivity mit zu verkaufen oder mit anzubieten für die Geräte, Gateways, die ihr dann so reinbringt. Ja. Das muss ja eigentlich euer Ziel sein, dann auf der Cloud of Things, und da sollte ja eigentlich eure Stärke drin liegen, und ja, von daher ist das natürlich der logische Schluss. Ja.
Genau. Also das war auch wieder ein schönes Stichwort zur Cloud of Things, aber eben auch zur Connectivity, ja, weil wir haben zwar die Cloud of Things, also die Cumulocity-Variante von der Telekom als IoT-Plattform, aber das ist halt nur ein Baustein der IoT GmbH. Also die Connectivity, die macht natürlich viel mehr Umsatz aus und natürlich auch viel mehr Reichweite als eine IoT-Plattform. Ne? Ja. Deswegen ist das Thema total spannend und natürlich super wichtig. Ich weiß jetzt nicht in Prozentzahl, aber Connectivity ist A, natürlich das Steckenpferd einer Deutschen Telekom, und B, jetzt im Bereich, wo wir uns tummeln, Maschinen, mhm, ja, reden wir ja nicht von dem, was wir alle kennen, Telefon und ein bisschen LTE, und wir können über diese Funkverbindung Sprache und GPS-Daten und riesige Datenmengen, YouTube-Videos verteilen. Wollen wir gar nicht, wollt ihr nicht, mhm, geht auf die Batterielaufzeit, kostet Geld, macht alles keinen Sinn. Und deswegen arbeiten wir gerade oder ganz viele Leute in unserem Team daran, eben für Maschinen optimierte Datentarife und Technologien bereitzustellen. Ja. Ja, da sind wir gerade am Anfang mit, aber es ist ein total spannendes Thema. Ja. Und da freue ich mich umso mehr, dass ich da bin, weil es eben weit über diese IoT-Plattform hinausgeht.
Genau. Das sind also Stichwort, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, mit dem, über das ich mit dir sprechen möchte. Also Stichwort ist da Low Power Wide Area ja, Networks, und das ist dann, die Technologien heißen LTE-M und Narrowband IoT, die sozusagen die Funktechnologien sind, also Connectivity, wovon wir immer sprechen, mhm, die nachher wirklich die Daten in die Cloud transferieren oder wohin auch immer. Da heißen diese beiden Technologien Narrowband IoT, CAT-M1 oder LTE-M. LTE-M,
genau.
Und das sind die Nachfolger von dem, was man früher so kennt, meistens 2G, also das ja, alte GSM-Netzwerk, was, glaube ich, seit 25 Jahren, 30 Jahren irgendwie existiert, ja, damals, soweit ich weiß, von Siemens irgendwie miterfunden, deshalb auch in Deutschland ganz, ganz weit verbreitet und in Europa toll ausgebaut. Mhm. Hat auch, glaube ich, jeder gerade so ein bisschen Angst vor, dass das tatsächlich irgendwann mal abgeschaltet wird. Also vor 3 Jahren, als wir gestartet sind mit dem Projekt, mit dem IoK hier, hieß es, ja, Ende 2019 wird 2G auch abgeschaltet. Mittlerweile sind wir bei 2025 bestätigt. Ich weiß nicht, ob ihr noch andere Pläne habt oder das immer weiter von euch hinausschiebt, dass 2G irgendwann weg ist. Aber es gibt tatsächlich Länder, wo das ja schon abgeschaltet ist. Ja. Also Australien, ich glaube, große Teile von Nordamerika.
Nordamerika auch, ja. Da war es aber auch nie wirklich so erfolgreich und mit so vielen SIM-Karten am Markt, wie das bei uns der Fall ist. Ne? Also wir haben damals wirklich auf diese 2G-Technologie gesetzt. Das war ja weit vor meiner Zeit bei der Telekom. Deswegen hast du wahrscheinlich viel mehr Ahnung davon als ich. Ja, ich habe mit meiner alten IT-Firma Kabel gelegt und habe mich nie auf irgendwelche SIM-Karten verlassen. Ja, was im Endeffekt jetzt blöd war, weil die 2G-Technologie halt sehr lange sehr gut funktioniert hat. Ja. Mhm. Aber damals gab es eben auch vor 20 Jahren noch nicht so ein schönes IoKey-Gateway, ja, was mir analoge Signale in digitale Werte umgewandelt hätte, um sie dann über eine 2G-SIM-Karte oder irgendein Funkmodul dahin zu pumpen, wo ich oder mein Kunden die gebraucht hätte. Das gab es damals halt nicht. Ne?
Ja, die Preismodelle sind ja auch ganz anders mittlerweile. Ja. Ne? Ich meine, was man heutzutage für Konnektivität, also Datenübertragung bezahlt, ist halt Faktor, weiß ich nicht, ein Zehntel von dem, was vor 10 Jahren noch aktiv war. Ja,
wahrscheinlich auch sogar nur ein Hundertstel oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch, dass ich bei 80 Meter Kabellänge mit meinem LAN 5-Kabel, Cut-5-Kabel, immer zu Ende war und dann irgendwie noch einen Verstärker wieder brauchte und dann gab es keine Steckdose und das waren so Sachen, die heute alle nicht mehr notwendig sind. Ne? Und da haben wir einen Fortschritt gemacht, den unsere Kinder heute gar nicht mehr nachvollziehen können. Ja? Die setzen wir vor ein iPad, die können das intuitiv bedienen, haben aber keine Ahnung von dem Betriebssystem darunter, geschweige denn, dass es bei einem PC noch ein DOS gibt oder dass es mal Disketten gab mit 1,4 Megabyte oder noch geringer. Ne? Und das sind so Sachen, die wir uns heute sehr einfach zugute machen können. Um nochmal auf 2G zurückzukommen, ich weiß tatsächlich gerade nicht offiziell, ob das, wann das irgendwann mal retired wird, offiziell. Mhm. Was ich weiß, und das darf man auch mittlerweile verkünden, ist das 3G, also das Nachfolgenetz, ne? Was ja damals so teuer war.
Genau. Das war die UMTS-Geschichte.
Das war die UMTS-Geschichte.
Genau, mit den Versteigerungen.
Sehr teuren Lizenzen, ja. Das wird nächstes Jahr tatsächlich offiziell retired. Ende nächsten Jahres sehr wahrscheinlich. Mhm. Startpunkt, also Zeitpunkt steht noch nicht ganz fest, aber das machen Kollegen von uns aus dem Team, die das begleiten. Warum? Weil da gibt es nicht so viele SIM-Karten, die aktiv sind. Ja. Die ganzen Alarmanlagensysteme laufen alle auf 2G. Also auch auf 2G. Mhm. Deswegen kann man halt 3G ohne dass irgendeine Karte davon beeinträchtigt wird, weil jede 3G-Karte hat automatisch ein Fallback auf 2G.
Okay.
Es gibt keine im Markt, zumindest nicht von uns, die dieses Fallback nicht hat. Und deswegen kann man eins davon platt machen, retiren, um dann die Frequenzen, die dann überbleiben, plus natürlich die ganzen Energiekosten, die man dann ja spart, auf zukünftige Bänder eben sinnvoll zu nutzen. Und da sind wir dann da, wo du gerade schon warst, nämlich bei Narrowband, was ja auf LTE basiert, und LTE-M, also LTE für Maschinen und zukünftig dann natürlich auch unser jetzt in aller Munde befindliches 5G, was ja dann auch noch der tolle Bestandteil wird. Damit beschäftige ich mich jetzt nicht. Ich mache das, was ich früher gemacht habe, ganz kleine Datenraten, ja, die, wo es auch egal ist, ob wir ein Delay haben oder nicht, einfach um Kosten zu sparen.
Okay, vielleicht um das nochmal ein bisschen einzuordnen. Also wir haben 2G, 3G, 4G, das sind immer unterschiedliche Generationen für die Mobilfunkstandards. Und 2G ist einfach schon 20 Jahre alt, 3G war ungefähr vor 10 Jahren, 4G ist aktuell und 5G wird jetzt gerade ausgebaut. Ne? Das sind die Generationen und ich habe einfach immer verschiedene Frequenzen, die ich frei habe, die halt hier so rumschwirren und die ich nutzen kann, um Daten zu übertragen. Je höher die Frequenz, desto mehr Daten kann ich drüber herschießen. Genau. Je niedriger die Frequenz, desto weniger Daten, aber desto tiefer komme ich in die Gebäude rein, weil ich einfach lange Wellen habe, die nicht so schnell irgendwo hängen bleiben, muss man sozusagen.
Ja, genau, richtig.
Und diese Low Power Wide Area, die nutzen alle sehr tiefe Frequenzen.
Genau, 180 Megahertz, also wirklich sehr, sehr langwellig. Genau. Da kann man, wie du gerade gesagt hast, eben jetzt nicht ein YouTube-Video drüber laden, aber man hat eben, und das habe ich getestet, und das testen natürlich auch Kollegen von uns aus der Technik, in Limburg in der Tiefgarage, irgendwie im dritten, vierten Stock minus, oder ich glaube, es war sogar der fünfte, hat man noch empfangen, wo ich mit meinem Handy, weil kein Verstärker in der Tiefgarage war, keinen Empfang mehr hatte.
Ja.
Ne? Aber mit meinem Testgerät hatte ich also noch 4 Striche Narrowband. Und für die Use Cases, für die Narrowband da ist, also sprich keine großen Datenvolumen, aber eben irgendein Wert. Und das ist auch egal, ob der Wert nach 10 Sekunden ankommt oder nach 30 Sekunden. Hauptsache, kommt irgendwann an. Dafür ist das tatsächlich gedacht und es funktioniert. Also wir haben es in den letzten Jahren gelauncht. es funktioniert noch nicht so, wie alle unsere Kunden und wir das gerne hätten. Mhm. Aber das ist nun mal so, wenn man in einem riesigen Land wie Deutschland mit vielen Bergen und vielen Seen und vielen Autobahnen und auch noch anderen Anbietern versucht, ein perfektes Netz aufzubauen, dann hat man immer Lücken. Ja. Ja, und die versuchen wir zu schließen. Und das haben wir auch in den nächsten Finanzplanungen vorgesehen. Ja. Also für alle, die jetzt zuhören und sagen, Narrowband funktioniert nicht. Ja, also es funktioniert. Wir haben es getestet. Es gibt Ende des Monats hoffentlich dann auch einen ordentlichen Bericht, der abgesegnet ist, auch auf Vorstandsbasis, mit dem wir dann nach draußen gehen können und sagen, ja, es funktioniert sogar nicht nur in Deutschland, sondern auch noch in mittlerweile 18 weiteren Ländern in Europa. Aber es wird noch besser.
Mhm. Okay, ja, super. Und vielleicht mal zu den Use Cases. Also kannst du mal so zwei, drei oder ein, zwei Beispiele geben für diese Use Case Narrowband und dann vielleicht auch nochmal die Differenzierung, warum brauche ich dann noch sowas wie LTE-M, also Cat-M1? Das ist ja fast gleich, aber wo sind die Unterschiede?
Ne? Ja. Also Narrowband, also NB-IoT ist tatsächlich nur dafür da und darf auch nur dafür genutzt werden, weil ansonsten gibt's auch gar keinen Tarif, den wir anbieten können, für ganz, ganz wenige Daten. Also da reden wir wirklich vom Byte oder sogar vom Kilobyte-Tarif. Nehmen wir als Beispiel mal einen Fahrradtracker. Mhm. Der muss extrem klein sein, weil er nichts wiegen darf. Der muss eine Lenkerstange oder eine Sattelstütze verbaut werden oder ein Rücklicht oder sonst irgendwas. Da ist nicht viel Platz. Fahrräder werden meistens nach Gewicht irgendwie taxiert. Dementsprechend darf die Batterie auch nicht zu groß sein. Und Batteriekapazität ist in dem Fall das A und O. Und da sind wir bei dem typischen Fall von Narrowband, weil wenn denn alle technischen Features komplett ausgerollt sein werden, wahrscheinlich Ende des Jahres, gibt dieses Frequenzband Narrowband dem Sender verschiedene Energiesparmöglichkeiten plus noch zusätzlich einer eigenen Narrowband-SIM-Karte, die auch Energie spart. Warum, erzähle ich gleich. Und diese Kombination zusammen ermöglicht dem kompletten Gerät viel, viel weniger Strom zu verbrauchen als zum Beispiel mit LTE-M oder jetzt LTE 2G, 3G. Ja. Plus den netten Nebeneffekt, dass die Module viel billiger sind, als wenn man jetzt ein Multimode-Modul hätte, was eben Fallback auf 2G, 3G, LTE-M und so könnte. Ne? Ja. Also für den Hersteller ganz wichtig, Preis, Module sind billig, bei LTE-M sind sie noch billiger. Und die Batteriekapazität, deswegen auch Low Energy oder Low Power, weil wir eben verschiedene Netzmöglichkeiten haben, Daten zu empfangen. Zum Beispiel bietet Narrowband dem Modul an, Daten zu wiederholen, ohne dass wir die kostenpflichtig in Rechnung stellen. Also wenn jetzt unser Sensor oder unser Fahrradtracker sagt, ich sende mal meinen Standpunkt, kriegt aber kein Feedback. Ja, dann sendet das Netz das quasi so oft hin und her, bis irgendwo ein Feedback ankommt.
Ja, okay.
Das geht aber natürlich nur mit kleinen Datenmengen. Ansonsten, wenn wir das jetzt mit YouTube-Videos machen würden, ja, dann hätten wir irgendwann einen riesen Overtraffic und dann würde das Netz zusammenbrechen. Deswegen kleine Datenraten.
Ja.
Machen die deswegen, weil es eben nicht, wie wir das von TCP/IP zum Beispiel gewöhnt sind, immer so ein Feedback kriegen. Ja? Also ich sende meine Daten und ich kriege ein komplettes Acknowledgement zurück. Angekommen, verstanden, verarbeitet, du kannst dich wieder hinlegen.
Genau. Das passiert nicht. Also ich schick's raus und krieg aber die Antwort, ja, ich hab's erhalten.
Genau. Mhm. Ja. Und bei Narrowband ist eben dieses im Netz hin und her senden auf Kosten, auf Energiekosten des Netzes und nicht auf Energiekosten des Moduls, ganz spannend. Ja. Plus die Möglichkeit, eben eine SIM-Karte da reinzupacken, die sich nicht, wie wir das von unserem Handy kennen, alle paar Sekunden versucht, mit dem besten Netz zu verbinden. Ja, oder mit einem Netz zu verbinden, was gerade da ist. Wir kennen das, wir sind im Ausland irgendwo unterwegs. Ja. Am einen Tag bin ich bei Orange, am nächsten Tag bin ich bei Vodafone, am dritten Tag bin ich irgendwo anders und ich frage mich immer, warum.
Ja,
das ist ganz klar.
Leer,
ne? Genau, das ist Akku leer, ja, weil die SIM-Karte nichts Besseres zu tun hat, als für uns Anwender immer das schönste, beste Netz zu finden. Da gibt es natürlich auch noch Roaming-Agreements, das hat auch noch einen anderen Sinn, aber das machen die normalen SIM-Karten. Und das kostet natürlich Strom.
Ja.
Und um das auszumerzen, haben wir jetzt, und die führen wir in 2 Monaten ein, eine Low-Energy-SIM-Karte produzieren lassen, die wir genau für dieses Narrowband-Netz einsetzen möchten, um eben diese netzinternen Technologien zu nutzen und eben auch noch diesen Standard, dass es sagt, ich bin eine Telekom-SIM-Karte, ich bleibe im Telekom-Netz. Selbst wenn ich mich mal ins Ausland bewege, wo wir auch viele Ländergesellschaften haben, wo ein Telekom-Netz da ist, aber wo vielleicht auch noch ein anderer Anbieter ein Netz hätte, was zufällig auch besser ist, weil näher an der Antenne oder was auch immer, dann bleibt die Karte trotzdem in unserem Netz.
Mhm.
Ist für den Anwender theoretisch schlecht, weil das Signal ja nicht so hoch ist, ist aber für den Use Case, wie ich ja gerade gesagt habe, völlig egal, weil es ja egal ist, ob diese Sensordaten in 10 Sekunden ankommen oder in 40 Sekunden ankommen oder vielleicht auch erst in 2 Stunden.
Ja.
Ja? Also das ist für den Kunden ganz wichtig zu wissen. Wenn er Energie sparen will, ist Narrowband in Europa im Moment das A und O. Also auch im Vergleich zu Sigfox und LoRaWAN. Es ist viel billiger, es ist viel effizienter, es ist viel flächenabdeckender. Ja. Wenn man es ausrollt, wirklich in großen Bereichen viel preiswerter und viel stabiler. Aber man kann jetzt nicht sagen, ich will im 10-Sekunden-Takt Messwerte von links nach rechts schicken, so wie man das ja heute gewöhnt ist, weil ja alles nichts mehr kostet und man riesige YouTube-Videos mit seinem Handy gucken kann, sondern man muss wirklich wissen, ich habe einen Use Case, da ist alles egal. Hauptsache, die Daten kommen irgendwann an. Dafür ist Narrowband gut.
Okay, das heißt eigentlich eher kleine Devices, batteriebetrieben, Laufzeit vielleicht 5 bis 10 Jahre, wo ich die Devices vielleicht sogar später wegwerfe, weil ja, diese...
Genau. One-Way.
Genau, weil ich die... auch die Module, die Funkmodule, die verbaut sind, so günstig sind und einfach der Use Case das hergibt, dass ich sage, okay, der Tracker oder dieses kleine Device mit Sensorik kostet insgesamt beispielsweise nur 30 Euro und ich pappe das irgendwo dran. In mein Fahrrad baue ich das ein, wo auch immer.
Genau.
Und das sendet einmal am Tag oder vielleicht sogar nur einmal im Monat. Ja. Nehmen wir mal einen Heizungs... Dieser
Füllstandssensor zum Beispiel von einem Tank oder auch von einer Heizung, die Wartungsintervalle oder sonst irgendwas. Ne? Oder diese Ablesedinger an den Heizkörpern, die gibt's ja auch noch ganz viel. Ne?
Ja.
Und genau das sind ja auch unsere Kunden. Also das sind die, ohne jetzt Namen nennen zu müssen, die kennt jeder, die großen Wohnungsverwaltungsgesellschaften, die großen Ablesegesellschaften, die großen Heizungsbauer.
Ja.
Genau die brauchen das. Erstens, weil die Heizungen meistens im Keller stehen.
Genau.
Ja, da geht's nur mit Narrowband. Und zweitens, weil es wirklich egal ist, ob die Daten jetzt heute ankommen oder morgen im Endeffekt. Hauptsache, sie kommen an.
Genau, okay. Ja, super. Gut, Thema Narrowband, kleinen Haken dran. Dann Unterschied Narrowband dann zu LTE-M oder Cat-M1, die ist auch, also wir
genau, sagen
dasselbe. Cat-M1.
Ja, genau.
Selber, genau. Warum gibt es die Technologie dann auch? Weil, soweit ich weiß, hat die auch eine relativ tiefe Gebäudedurchdringung, auch niedrigere Frequenzen.
Mhm.
Aber es gibt ein paar Unterschiede. Die kannst du bestimmt besser erklären als ich.
Ja, also hoffe ich zumindest. Mhm. Aber da kann man sich jetzt auch ganz lange für Zeit nehmen. Die haben wir jetzt nicht.
Ja.
Der aktuell größte Unterschied ist eigentlich, sind die Modulkosten.
Mhm.
Ja, also die LTE-M-Module sind noch preiswerter als die Narrowband-Module.
Okay.
Man hört es ja auch schon am Namen, LTE ist 4G. Narrowband basiert zwar auch auf LTE, aber dieses Naming, das Wording bei LTE-M hat einen Grund. Ja, dass es eben gefühlt näher an LTE dran ist, heißt auf Deutsch, wir können mit LTE-M größere Datenmengen verschicken. Mhm. Und wir wollen das eben kommerziell, ich bin ja jetzt in der kommerziellen Schiene unterwegs und nicht als Techniker bei der Telekom, wir wollen auch da genau das eben zulassen. Also, wo ich gerade gesagt habe, der Use Case für den Kunden bei Narrowband wirklich Kilobyte oder Byte genau abzurechnen, weil eben dieser Overtraffic stattfinden kann und so weiter, Batterie sparen.
Ja.
Das ist total effizient und wichtig bei Narrowband. Bei LTE-M will ich jetzt nicht sagen, drücken wir 2 Augen zu, aber die Technologie LTE und LTE-M, die ist halt so nah aneinander, dass die Traffic-Größe, die Datenpaketgrößen, die Geschwindigkeit halt viel höher sein kann als bei Narrowband. So dass wir also, wenn wir jetzt einen Fahrradtracker hätten, der zum Beispiel in der Großstadt ja auch mal geklaut werden kann, also nicht der Tracker, sondern das ganze Fahrrad, dann macht eventuell Narrowband nicht ganz so viel Sinn, weil es vielleicht zu langsam ist. Ja, ich möchte nicht erst nach ein paar Sekunden ein Signal haben, mein Fahrrad hat sich bewegt, oder ist umgefallen oder ist schon im Transporter auf dem Weg nach wohin auch immer, sondern ich brauche auch mal eine schnellere Technologie. Und LTE-M hat halt eine Reaktionszeit von, wie LTE, weit unter einer Sekunde. Ich glaube, wir reden da sogar von Tausendstel oder Hundertstel Sekunden.
Mhm.
Das vergesse ich immer, ist aber auch nicht meine Baustelle.
Ja.
Und bei Narrowband reden wir wirklich von 10 Sekunden und teilweise mehr. Ja, und wenn du jetzt Sensordaten auch hast, anderer Use Case, ne, und das ist ja was für euch, ne, mit eurem IoT, und wir irgendwelche Maschinen auslesen, und der Ofen plötzlich zu heiß wird oder der Druck irgendwo zu hoch, und du erst nach 30 Sekunden reagieren kannst, dann ist schon die Leitung geplatzt.
Genau.
Oder die Firma fuckert ab oder sonst irgendwas. Ne?
Ja.
Und da ist einfach, das ist wichtig. Und das ist auch, das große Problem in dem Bereich, also da habe ich auch immer sehr viel Mitleid mit unseren Sales-Leuten und wir haben halt bei der Telekom sehr, sehr viele Sales-Kollegen, die müssen das verstehen.
Ja.
Ja, es hilft halt nichts, wenn du dem Kunden irgendwie 1000 SIM-Karten verkaufst und dann sind sie falschen.
Mhm.
Das ist echt das große und im Moment einzig große Problem, was wir noch haben oder was bei mir aufschlägt. Technik ist ausgerollt, LTE-M geht, Narrowband geht, auch europaweit, also größtenteils europaweit.
Ja, können wir bestätigen auch.
Ja, ja gut. Aber diese zu verstehen, also es ist ein Lösungsgeschäft. Ja, die Kunden haben irgendwelche Painpoints, die müssen irgendwelche Probleme lösen, die wollen vielleicht Kabellängen eliminieren, die wollen mit euren IO-Keys vielleicht auch mobil unterwegs sein und dann die richtige SIM-Karte mit der richtigen Funktechnologie rauszufinden. Das können wir jetzt. Aber das können halt...
Auch ein langer Weg.
Das ist eines unserer Kernaufgaben im
Moment. Genau. Aber das ist auch, so diese Expertise zu haben, habe ich auch festgestellt, das ist ja auch wirklich etwas, was nicht viele Leute da draußen im Markt haben, sich da so gut auszukennen. Und dem Kunden nachher ist es völlig egal. Ne? Also dem ist ja völlig egal. Hauptsache, sein Datenpaket kommt an. Und wie der Weg ist, ob über Cat-M1 oder Narrowband oder 2G oder 4G oder 5G, ist ja eigentlich egal. Und da gibt es so viel Missverständnis, auch allein in der Begrifflichkeit, wo wir hier schon, ich glaube, weiß nicht, für jede Technologie zwei verschiedene Namen haben und nicht genau wissen, ob es in 4G oder 5G ist, also weil es wirklich auch keiner definiert hat. Also es liegt nicht daran, dass wir das nicht wissen, aber es hat keiner definiert, es kann keiner sagen, ob Narrowband zu 4G oder, oder ich habe es immer noch nicht gelesen, vielleicht liegt es auch an mir, aber es wird so viel unterschiedlich da mit Begrifflichkeiten um sich geworfen und jetzt kommt wieder 5G dazu, da merkt man einfach, dass die Technologien noch relativ jung sind und dass da auch ein bisschen Aufbauarbeit noch geleistet werden.
Also es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, was du gerade nennst. Also die sogenannten Experten, egal welchen Fernsehsender man heute guckt, ja, es gibt ja immer Experten zu allem.
Mhm.
Ja, das sind nur blöderweise meistens keine. Ja. Aber Experten gibt es halt zu jedem Thema ganz viele und man liest halt auch ganz viel. Und selbst wir haben für diese Themen, also LPWA, das ja eigentlich LEWA heißen müsste, weil es hat ja nichts mit Low Power zu tun, im Gegenteil, es ist ja total viel Power hinter, ne, wenn ich durch drei Kellerwände durchsende.
Ja.
Aber es ist halt Low Energy. Auch das ist eigentlich vom Naming her falsch, aber es hat sich nochmal so eingebürgert. Weswegen wir aber innerhalb der Telekom schon einen zweiten Namen dafür haben, nämlich Mobile IoT.
Mhm.
Also das mobile Internet of Things.
Ja,
also wir versuchen eigentlich in den Präsentationen, die wir jetzt basteln, von diesem Thema LPWA wegzukommen, weil erstens kann es eh keiner aussprechen, im Englischen noch blöder wegen dem W.
Mhm.
Aber Mobile IoT kennt keiner. Ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade zum ersten Mal hörst.
Ja, so, ja,
das ist so ein bisschen. Also das Naming ist schwierig und da ist man wieder bei dem Thema, wo du gerade sagst, das interessiert den Kunden alles nicht.
Ja.
Das muss funktionieren. Und wir haben das Problem als Telekom, wenn die Technik funktioniert und der Vertrieb weiß, was er verkaufen kann, dann muss das ja noch verkaufbar gemacht werden. Ja.
Mhm.
Und da sind halt so viele Prozesse hinter. Ihr habt es ja selber mitbekommen, euren IO-Key, ein wunderbares Gerät, was mit unserer Tochter- oder Mutterplattform, muss ich ja sagen, super funktioniert und mit unserem Ableger, mit unserem eigenen Telekom-Ableger, ganz lange gedauert hat, bis es funktioniert.
Mhm.
Weil wir als Telekom immer noch irgendwelche Zusatzsicherheitsmaßnahmen, Features und was auch immer da eingebaut haben.
Also muss man vielleicht erklären einmal, also wir sind ja gestartet, unser Ökosystem. Da steht ja auch, die Software G drauf. Cumulocity ist die Software- oder Cloud-Plattform von der Software G. Da sind wir mit dem IoT natürlich drin. Das weiß, glaube ich, ja fast jeder, der das hier sieht. Die Cloud of Things basiert halt auch auf Cumulocity. Und ihr habt da drauf noch einiges an, vor allen Dingen auch Security-Features draufgesetzt, wo ihr sagt, okay, das Deutsche Telekom-Standard. Hier wird alles zertifiziert, was hier reinkommt. Und genau, und ihr habt ja jetzt auch den IoT, ihr seid auch im Ökosystem, in der Vertriebsmannschaft, im IoT-Hub jetzt auch,
kommen wir
gleich auch nochmal drauf. Und die Integration hat dann einfach nochmal ein bisschen gedauert, weil ihr einfach ein paar andere Anforderungen noch habt und die Cloud of Things ja auch jetzt nochmal umgeändert hat, verschoben habt, auch in der Verantwortung nochmal zurückgegeben habt. Genau. Vielleicht gehen wir da mal drauf ein.
Also mache ich gleich total gerne, weil das ein weiteres total spannendes Thema gerade ist. Was ich abschließend noch sagen wollte, diese Komplexität zwischen Technik, die funktioniert, Devices, die super funktionieren, einem Vertrieb, der auch super funktioniert, dann aber dem Konstrukt Deutsche Telekom kommerziell nutzbar zu machen und auch abrechenbar zu machen, das sind Welten, die habe ich mir natürlich als Externer vor 3 Jahren überhaupt gar nicht überlegt. Ja. Also was bei uns für Datenbanksysteme hinterliegen, ja, mit wahrscheinlich Millionen von verschiedenen, mittlerweile, Mobilfunktarifen in verschiedenen Ländern, ja, die dann alle funktionieren müssen. Also wir haben ganz häufig im Moment, weil wir noch in der Startphase sind, Kunden, die sagen, alles super in Deutschland, aber wieso geht denn meine SIM-Karte nicht in Polen? Hm. Wir sagen, ja, muss gehen. Technisch geht das. Ja, weil wir irgendwo vergessen haben, Haken zu machen. Und das ist halt auch noch so ein Teil dieser Jobkette, die erledigt werden muss. Klingt vielleicht ein bisschen trocken und so ein bisschen am Thema Technik vorbei, ist aber für das, was jetzt kommen wird in den nächsten Jahren, und da haben wir uns ja auch mit der Software AG vor einem halben Jahr drüber unterhalten, wir reden ja hier von hoffentlich mal irgendwann Millionen und zig Millionen SIM-Karten. Ja. Und wenn man da im Vorfeld Fehler macht, im kommerziellen Bereich, dann hat man sich irgendwann ein Eigentor geschossen. Und das gilt es jetzt gerade in der Startphase auszumerzen. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Was ich für die Kunden noch erwähnen wollte, bevor wir dann auf die Clouds kommen, um das ein bisschen übersichtlicher zu machen, nicht nur für den Kunden, für die sogenannten Fachleute, Expertenträger, aber auch für unsere Sales-Leute. Wir haben ein Forum gemacht. Mhm. Also man sieht, das Thema ist so komplex, dass wir ein eigenes Telekom-Forum gegründet haben mit Kollegen aus Holland und Österreich zusammen. Das heißt IoT Creators.
Ist das öffentlich?
Ja, ist öffentlich einsehbar. Okay. Da gibt es also auch zu eurem IoKey, zur Cloud of Things, zur Cumulocity, zu NB-IoT, zu LTE-M, zu 5G, zukünftig, 5G gibt es glaube ich noch nicht, gibt es tatsächlich vor, es ist nichts anderes als ein Forum. Ja. Aber genau mit dem Thema, für welchen Use Case brauche ich welche Frequenz, brauche ich welchen Tarif, brauche ich welche spezielle SIM-Karte. Ich habe gelernt vor ein paar Monaten, komme ja aus der Cloud-Welt und eben nicht von der Telekom, dass es ganz viele verschiedene SIM-Karten gibt. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Du wirst das wissen, weil du kannst eben nicht eine iPhone-SIM-Karte in dein IoKey bauen. Bei euch ist alles Industrial-Grade, also Industriestandard. Die Dinger müssen Temperaturen aushalten, die eine normale SIM-Karte, die wir in unser iPhone packen, nicht aushalten würden. Genau. Und das sind halt, jetzt kannst du dir vorstellen, wir haben, keine Ahnung, 30 verschiedene SIM-Karten. Wir haben 274 Länder. Wir haben ganz viele Tochtergesellschaften, wir haben ganz viele Frequenzbänder und das ist ja keine Teilmenge, sondern das kumuliert sich ja nach oben. Also deswegen ist das so eine YYY-Tarifstruktur nachher und das ist, das zu handeln, ist echt eine Herausforderung.
Ja, ja, genau.
Und aber da kommen wir dann zu dem Thema Plattform und zu dem übergreifenden Thema IoT-Hub.
Bevor wir da einsteigen, einmal vielleicht noch ganz kurz, um da den Mehrwert mitzunehmen, also Narrowband-IoT für Batteriebetrieben, wenig Energie, kleine smarte Geräte, die sehr wenig Daten, irgendwie einmal am Tag maximal wahrscheinlich Daten irgendwo hinschicken.
Ja.
Cat-M1 ist eher für etwas mehr Daten.
So ein aber Mittelding,
auch, genau. Genau, so ein Mittelding, ja. Aber
schnell.
Schnell und auch, soweit ich weiß, bewegliche, also genau. Tracker. Ne? Also
ja. Da geht's auch um Echtzeit, ne? Ja. Also das ist...
Genau. Push-Benachrichtigungen und... genau, dann findet man ein Forum. Wo war es nochmal?
IoT Creators heißt
IoT das. IoT Creators.
Also die richtige Adresse heißt wahrscheinlich www.forum.iotcreators.com.
Ja.
Aber wenn man IoT Creators bei Google eingibt, dann kommt dann irgendwann eine Seite. Die sieht auch gar nicht so Telekom-mäßig aus. Das ist Absicht, weil wir wollen ja unsere Kundenfragen dort auch bedienen.
Genau, also als Kunde kann ich da auch reingehen und genau. Dann auch mal Fragen stellen. Sehr gut. Und ich weiß, ihr habt eine Landkarte, wo ich die Abdeckung von Cat-M1, also LTM, Narrowband, 4G,
ja, ich LTE. Glaube 4G, 5G ja. Kommt dann auch irgendwann. Genau. Also es gibt eine Magenta-Map, heißt wie bei uns ja alles Magenta.
Ja. Und die ist bei IoT Hub, da kommen wir jetzt hin.
Die ist auch verlinkt. Ja, ja. Genau, ja. Kommen wir zum IoT Hub. Ja. Ja. Also die Thematiken sind, und das ist ja das Schöne an diesem Bereich, also du kriegst es ja auch mit, ja, ihr habt wie viele Sensoren? 2.500 oder 2.800, also wahrscheinlich auch noch viel mehr. Es gibt halt so viele Anwendungsfälle.
Ja.
Und dieser Markt, der hat halt gerade erst begonnen. Oder das, was wir hier machen, ist halt tatsächlich alles gerade erst zum Aufbauen. Und deswegen auch, ich verstehe die Beschwerden, wenn mal wieder irgendwas nicht geht. Ja, also wenn ich in der eigenen Tiefgarage gerade keinen Narrowband-Empfang habe, dann ist das einfach der Technik geschuldet, die eben noch nicht komplett ausgerollt ist. Mhm. Aber es wird. So.
Ja, wir sind ganz froh, dass wir vielleicht das noch zum IoKey Narrowband an Bord haben, aber wir haben ein Modul, was sowohl Narrowband kann, als auch LTE-M, als auch 2G als Fallback. Und damit fahren wir halt sehr gut. Ja. Also vor allen Dingen, wenn wir jetzt europaweit oder sogar weltweit unterwegs sind mit dem Gerät, dann braucht man tatsächlich alle drei Technologien, weil jedes Land halt unterschiedlich weit ist. Mhm. Einige Länder haben halt 2G nicht mehr. Ja. Da muss man
auf aber dann musst du LTE-M haben.
Genau. Und da sind die Länder aber auch gut ausgebaut. Da funktioniert das. Andere Länder, da tut man sich halt vielleicht mit den neuen Technologien, mit einer zumindest vielleicht noch schwer oder vielleicht sogar mit beiden, braucht noch 2G, aber da wird das auch nicht abgeschaltet. Also die ergänzen sich dann ganz gut. Ich habe noch kein Land irgendwo mitbekommen, wo 2G schon abgeschaltet ist, aber Cut-M1 und Narrowband noch nicht vernünftig funktioniert.
Ne? Also naja, das gibt's glaube ich tatsächlich nicht. Ja, also so blöd werden die anderen Telcos glaube ich dann auch nicht sein, ne? dass sie das so tun. Genau. Okay. Das ist natürlich auch für euch eine Herausforderung, ne? Gerade weil ihr, ich meine, so ein Modul kostet Geld. Ja, für jedes Frequenzband, was man mehr empfangen kann oder möchte oder muss, kostet es noch mehr, das muss ich irgendwann rechnen.
Ja, aber das ist das Schlimmste für den Kunden. Also da gebe ich lieber 10 Euro mehr im Modul aus oder 15 oder was auch immer.
Also wenn es nachher nicht geht, ne?
Ja, weil wenn du irgendwo stehst und du verkaufst das Ding mit einer Minute in der Cloud und du hast keinen Empfang, schlimmer geht's nicht. Und da sind wir, glaube ich, echt gut unterwegs mit dem IoT. Also selten wirklich Umgebungen, auch hier, wir sind hier unterm Wellblech mit LTE. Ich kann hier nicht telefonieren, die IoTs, die laufen, ne? Also das funktioniert.
Ihr habt auch eines der ganz wenigen Produkte, von denen ich bisher noch nichts Negatives gehört habe. Das wollte ich jetzt nur mal so nebenbei erwähnen, weil das passiert wirklich selten. Ja? Also wir haben eine große Firma, also eine große Abteilung, die testet. Ja. Wir haben ganz viele Kollegen, die mit dem Ding seit ein paar Monaten durch die Gegend rennen und bei zig Kunden waren. Mhm. Und ich bin nun mal der als Commercial Manager immer der die Schläge einstecken muss, ja, von allen Seiten. Ne? Erstens von oben, wenn wieder was nicht funktioniert, dann vom Vertrieb, wenn wir irgendwas nicht verkaufen können, dann von der Technik, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und bei eurem Produkt, und da ziehe ich echt den Hut vor euch, ich habe noch nichts Negatives gehört. Ja, also deswegen weitermachen. Ja. Sehr gut.
Okay, weiterverkaufen.
Das ist gut. Ja, genau. Das ist jetzt der nächste Teil. Und da kommen wir dann auch zu dem magentafarbenen Tee und diesem IoT-Hub, den ich eben schon erwähnt habe. Und auch natürlich im Umkehrschluss zu dem, worüber wir uns kennengelernt haben. Nämlich zu der Cloud of Things oder der Cumulocity IoT-Plattform der Software AG. Ja. Du hast es gerade schon gesagt, wir nehmen ja die Cumulocity, den Cumulocity Core, also die Plattform von der Software AG. Malen die ein bisschen Magenta an, machen unsere üblichen, sehr langsamen, aber sehr wichtigen Security-Features da drauf, haben noch ein paar Widgets entwickelt und ein paar andere Sachen, die wir unseren Kunden mit anbieten können. Mhm. Ja, haben natürlich auch Teams, die sich speziell für den Kunden und diesen Use Case, da sind wir wieder beim Use Case, also das Wichtigste ist immer der Kunde und nicht die Plattform oder die Connectivity, stark machen, um die Plattform so zu verbiegen, dass die vielleicht auch nicht mehr Magenta oder Blau ist wie die Software AG, sondern dann eben so aussieht, wie der Kunde die gerne hätte und auch so funktioniert, wie der Kunde die gerne hätte. Ja. Also da machen wir sehr viel Integration und kundenspezifische Sachen.
White Labeling ist möglich, ne? Habe ich euch jetzt auch gesehen. Genau. Bietet ihr an, dass der Kunde quasi relativ schnell und simpel, das ist einfach ein Paket, was ich anhaken kann und dann kann ich mir mein eigenes Label da drauf packen und dann sieht die Cloud so aus, wie ich das möchte, in meinem, was weiß ich, grünen, weißen Ton oder was auch immer dann.
Und im Gegensatz zu anderen Produkten, wir haben ja gerade schon ein paar erwähnt, also SIM-Karten, Connectivity und so weiter, tun wir mit der Cloud of Things uns auch nicht mit dem Hersteller der Software AG irgendwie weh und kommen uns in die Quere. Also ihr habt es ja jetzt auch selber erlebt, ihr habt eine Cumulocity native Plattform von der Software AG genutzt, um AutoSend IoKey da drauf zu packen. Wir haben es aber jetzt auch geschafft, nach den ganzen Security-Patches und so weiter, euch auch auf unsere Plattform zu bauen. Also den Hardware-Kunden ist es egal. Preislich ist es für den Endkunden, egal ob es ein kleines Unternehmen oder ein Großunternehmen ist, auch egal. Weil wir eben als Telekom mit der Software AG auch ein großes Joint Venture geschlossen haben. Denen ist es egal, ob die Devices in unserer Cloud of Things, also deren gemanagten Plattform von der Telekom landen oder bei sich selber. Die sind sogar vielleicht ganz froh, dass sie die ganzen Kunden nicht mehr bedienen müssen, ja, weil das kostet ja Geld, das kostet Manpower. Genau. Da treten technische Probleme auf. Wer muss sich drum kümmern? Natürlich wir. Wenn wir auch noch die Connectivity verkaufen, liegt es ja auch in der Hand, dass wir sagen, wir machen eine Ende-zu-Ende All-in-One-Lösung. Also Geräte kommen vielleicht nicht von uns, weil wir ja kein Hardwarehersteller sind, aber die kommen von euch.
Mhm. Ja, ihr könnt ja ein Paket mitverkaufen bei uns. Wir haben es ja so aufgebaut, dass du ja sogar den Drucksensor im Paket mit dem IoT. Also das ist ja der IoT-Hub, wo ich dann nachher ausfülle, was ich messen möchte. Und dann kommt ja nachher raus, dass ich beispielsweise ein IoT mit Netzteil und einem Drucksensor als Paket kaufe, als Bundle und online bestelle. Und dann am nächsten Tag habe ich es ja da. Also Telekom.
Geht das schon?
Ja.
Ach, ist ja großartig. Guck mal, das ist jetzt ein bisschen an mir vorbeigewandert.
Ja. Ja gut, du hast aber ja auch nicht jeden Tag mit IoT zu tun. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich auch eine andere Aufgabe.
Toll. Ja, also weil vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, als wir uns darüber unterhalten hatten, wusste ich, dass das auf der Roadmap steht. Mhm. Aber umso besser. Also toll, dass das jetzt funktioniert.
Ja, ja. Also, wir können ja bestimmt auch ins Video, können wir mal den Link irgendwie einschneiden oder einzeigen. Denke ich, ja, ich krieg gerade einen Daumen. Es geht natürlich. genau. Und also das ist wirklich cool umgesetzt. Da kannst du ja auswählen, ob du, also was willst du messen oder willst du messen mit einem Sensor oder willst du vielleicht auch tracken und so. Und also da wirst du so wie so ein Widget durchgeführt oder wie so ein Wizard.
Das ist aber nicht der IoT-Hub.
Nee,
das ist aber unser IoT-Konfigurator oder IoT-Finder. Wie ist das Ding richtig? Das IoT.
Wir finden es raus.
Wir finden es raus. Also der Willi, das müssen wir leider ausblenden. Aber ich weiß, was du meinst. Also wir haben dieses Suchmodul gebaut, ja, natürlich auch mit eurer Hilfe, wo dann ein von euch passendes Produkt rauskommt.
Ja, nicht nur von uns. Also ich glaube, das ist ja das schöne Konzept. Also es muss ja nicht immer der IoT sein. Das ist auch nicht die für alle Use Cases das richtige.
Genau, Fahrradtracker ist schlecht damit zum Beispiel. Ja. Ja.
Wobei wir auch...
Kommt, ja, schön.
Tracking ist auch eine Option, an der wir gerade so ein bisschen arbeiten. Also ein GPS-Modul drauf.
Ja, super. Ja,
genau. Aber trotzdem gibt es natürlich etliche Use Cases, wo der IoT jetzt auch nicht richtig ist und dann findet man was anderes und das finde ich das Coole, weil der Nutzer wird halt total schnell geführt und der Vertriebler oder wo das dann nachher rauskommt, der ihn dann kontaktiert, um dann nochmal das wirklich abzuklären, hat dann zumindest die grobe Richtung schon mal vorgegeben.
Ja, ja, genau, das war ein Bestandteil der neuen Telekom IoT-Strategie. Und scheint zu funktionieren, finde ich toll. Mhm. Wenn wir darüber verkaufen, natürlich noch viel besser. Um jetzt nochmal auf die dahinterliegende Cloud zu kommen und unser Joint Venture mit der Software AG, also unser gemeinsames Joint Venture ist ja quasi Autosen, Software AG, Telekom. Wir tun uns da nicht weh. Also das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu erklären, weil auch viele Vertriebsleute und viele Kunden manchmal sagen, ach, wir haben euch schon mit der Cumulocity-Plattform verglichen und ihr macht ja im Endeffekt irgendwie dasselbe. Ja, tun wir. Ist ja dieselbe Plattform. Ja. Wir haben aber auch denselben Preis. Also es ist wirklich total egal. Für die Software AG ist es schön, wenn die bei uns landen. Für uns ist es super, für den Kunden ist es gut, weil die Connectivity, wenn sie denn von uns kommt, natürlich dann zusammen mit Device und Plattform aus einer Hand gewartet und gehostet werden kann. Ja. Und auch die Fehlerfindung ist natürlich einfacher, wenn es in einem Haus ist. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich also die IoT-Plattform, die wir beide da jetzt nutzen für eure Produkte und für die anderen Telekom-Produkte, echt eine starke Sache. Und das macht mit der Software AG, wo wir beide dann ja auch noch in dieser International User Group drin sind, glaube ich auch ganz viel Sinn.
Ja, ja. Das ist ja sowieso, ich meine, wir sind ja auch in einem Ökosystem und das Ding wächst ja auch. Wir haben jetzt noch zwei neue Ökosystempartner dazugenommen. Jetzt in den nächsten Wochen werden die noch veröffentlicht. Man merkt auch, man kann halt nicht alles von Ende zu Ende beherrschen. Für kleine Use Cases ist es immer so, mit dem IoT haben wir das ja versucht. Wir können vom Sensor sogar bis in die Cloud, aber darüber brauche ich dann trotzdem wieder irgendwie Analytics oder nochmal eine Schnittstelle irgendwo hin, weil für viele Use Cases reicht es dann einfach auch nicht aus, einfach nur eine E-Mail zu schicken, sondern darüber brauche ich dann wieder Elemente, wo wir jetzt zum Beispiel auch wieder was aus dem Baukasten von der Software AG anbieten können oder auch von der Telekom, wo ihr das dann nutzt. Und manchmal sagen wir, lieber Kunde, wir können dich hier gerne als Autosend mit dem IoT betreuen, aber vielleicht bist du viel besser aufgehoben bei einer IFM oder bei einer Telekom, weil du einfach schon Sensorik von der Telekom von der IFM einsetzt oder SIM-Karten von der Telekom und da schon auf der Cloud bist. Also verschieben wir das im Ökosystem und helfen uns gegenseitig. Oder Ziel ist es eigentlich, was ich immer sage, für den Kunden die richtige Lösung zu finden. Das,
genau.
Weil der wird das eh irgendwann rausfinden. Und
ich habe nicht in der falschen Frage. Ja, genau, das ist es. Ich habe mir ja, und du hast es ja eben auch schon jetzt, oder wir haben schon 2-3 Mal erwähnt. Ja, ich musste mir mit meiner kleinen IT-Firma, glaube ich, jeden Monat anhören. Neuse, das interessiert mich nicht. Es interessiert mich einfach nicht, warum es nicht geht.
Genau.
Du hast mir gesagt, das geht, also mach es gehen. Ja? Ja, genau. Und da ist es gut, wenn wir halt über so ein Joint Venture verfügen, Software AG, Telekom, IFM, Autosend, weil niemand kann alles, aber gemeinsam kriegt man eben das, was man im Auge behalten muss, nämlich den Kundennutzen, ja? Oder Schmerzpunktbeseitigung beim Kunden. Nur so sinnvoll gelöst, glaube ich.
Ja, und, absolut.
Ja. Ja, und das macht Spaß. Also das ist, wir haben jetzt ja schon ein paar coole Projekte umgesetzt und wir werden vor allen Dingen in Kürze, das habe ich glaube ich schon mal verraten, ist dann aber ein bisschen in Vergessenheit geraten, wir werden in Kürze noch gemeinsam ein total cooles in einer unglaublich tollen Firma umsetzen, wo wir uns dann auch wiedersehen, hoffentlich.
Ich weiß gar nicht, was.
Ja, nee, darf ich auch noch nicht sagen, aber wird ein schönes Industrieprojekt.
Okay.
Wieder mit dem Mix Connectivity bei Deutscher Telekom, Sensor bei IoKey. Und Plattform natürlich bei Software AG, Cumulocity und dann unserer Cloud of Things.
Ja, perfekt.
Sehr also gut. Freut mich. Genau, ein sehr schönes Projekt. Und da wird dann auch das rauskommen, was wir jetzt heute schon ganz häufig erwähnt haben, nämlich der Kundennutzen muss im Vordergrund stehen, weil es hilft ja nichts. Und das haben wir in den letzten Jahren ja ganz häufig erlebt. Wir basteln mal irgendeine IoT-Lösung, weil es gerade cool ist und der Kunde irgendwie 10.000 Euro Budget dafür hat, um dann im Rollout oder vor dem Rollout, also nach der POC-Phase festzustellen.
Genau, die POC-Phase.
War zwar ein super POC, ja, aber
Proof of Concept.
Proof of Concept. Hat zwar allen Spaß gemacht, ja, jetzt sind die 10.000 Euro weg, aber so einen richtigen Mehrwert bringt uns das überhaupt nicht.
Und du hast mal erzählt, ich weiß das noch vor 2 Jahren, weil da hast du so einen sehr interessanten Vortrag auf der Software AG, also wo wir uns kennengelernt haben, gehalten, wo du wirklich frei von der Leber, sehr ehrlich mal was erzählt hast. Und wie viel Proof of Concept hattet ihr im Gegensatz? Also das Verhältnis war irgendwie abgefahren, dass eigentlich alle nur Proof of Concept gemacht haben. Ne?
Genau, also es gab eine ganze Abteilung, das wurde wohl von unserem damaligen IoT-Chef wohl auch so gelebt, das habe ich zumindest durchs Hörensagen mitbekommen, was ja auch Sinn macht, wenn man in den Markt starten will, ja, dass Proof of Concepts eben gesponsert werden mit allen möglichen Endgeräten, mit Connectivity und so weiter, um möglichst viele Proof of Concepts zu machen.
Ja.
Was daraus resultiert ist, und das ist natürlich jetzt auch schick für uns und vielleicht auch für uns alle gemeinsam, ein riesiges Learning. Ja. Also es gibt jetzt eine riesige Datenbank mit ganz vielen kleineren, größeren, riesigen Firmen, wo wir, glaube ich, schon jeden Use Case, den man sich ausdenken kann, irgendwann mal versucht haben umzusetzen und
aber es hat immer gestoppt. Ne?
Genau, ja. Deswegen habe ich das auch so formuliert, versucht haben umzusetzen. Wir haben meistens irgendwas umgesetzt.
Ja.
Aber der Mehrwert, der daraus kam für den Kunden, der war entweder zu marginal oder es hat zu lange gedauert oder der Return on Invest ist dann irgendwann in 30 Jahren. Ja? Mhm. Und das ist halt, das bringt da noch nichts. Ja. Also deswegen Hut ab an die Vertriebler, die da draußen versuchen, die Kunden so zu beraten, wie man das machen muss. Durch die Beratung verdient man ja meistens, ist ja dennoch eine kleine Beratungsfirma, kein Geld. Man muss ja irgendwas verkaufen. Aber wenn man nicht weiß, was man verkaufen kann, sondern den Kunden erstmal dahin zieht und dann hat der wieder kein Budget. Also dieses ganze Onboarding und Proof of Concept und Verkaufen, das dauert Monate, wenn nicht sogar Jahre.
Ja.
Und da ziehe ich echt den Hut vor den Kollegen draußen am Markt, ne, die sich nicht nur die Prügel einholen, wenn wieder irgendwas nicht funktioniert, sondern eben sich auch in den Kunden reindenken müssen.
Ja. Aber ich meine, hört sich jetzt so an, als wenn ganz oft was nicht funktioniert. Klar, es gibt mal ein paar Hiccups, aber letztlich sind wir, glaube ich, echt ein paar Schritte weiter auch. Also wenn ich so sehe, wie vor 3 Jahren über IoT, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, gesprochen wurde und was es jetzt schon auch so Tolles da draußen gibt, auch wie die Hyperscaler, also so ein Amazon und AWS, mit AWS und Microsoft Azure, wie die mittlerweile auch Cloud behandeln und was die können und da ist schon auch einiges dabei und auch so ein Cumulocity Software AG, wie viel Gas die gegeben haben, ihre Plattform auszubauen. Und ich meine, ich kann jetzt nicht überall reingucken, aber das ist schon deutlich reifer geworden. Ne?
Ja.
Es ist jetzt nicht so, dass das nur noch, dass man nur irgendwie Misserfolge hat oder so. Ne?
Also ganz im Gegenteil. Wir haben aber einfach eine riesen Datenbank, riesen Learning aus diesen Hunderten von POCs, die wir damals starten durften. Ja? Die waren halt budgetiert.
Ja.
Die Kohle musste weg, die Leute waren da, Firmen, die Interesse hatten, waren auch da. Also haben wir das einfach gemacht.
Okay.
Und wenn man das nicht als Telekom macht, dann macht es wahrscheinlich gar keiner. Und deswegen war das natürlich wertvoll für alle.
Klar.
Aber du hast natürlich auch recht. Also wenn ich mal die letzten 25 Jahre IT, gerade in meiner Historie, zurückdenke, vor 25 Jahren habe ich LAN-Kabel verlegt, um irgendwelche Sensordaten von links oder irgendwelche Befehle von einem Computer an den nächsten zu senden. Ja, da waren die Computer natürlich auch noch nicht so stabil wie heute, ja, geschweige denn absturzsicher oder sonst irgendwas. Was wir da für eine Fehlerquote hatten, das war unglaublich. Also eigentlich gab es nur Fehler. Es gab also viel mehr Fehler als Erfolge. Und heutzutage habe ich in verschiedenen Firmen Geräte laufen, die hier, also bei IoKey kann ich es jetzt noch nicht sagen, aber da werdet ihr Erfahrungswerte haben, aber wir mit anderen Herstellern, die ich selber teilweise mit verbaut habe oder wo ich dabei war, wo unsere Techniker die verbaut haben, Geräte laufen, seit meiner Zeit, die ich jetzt hier bin, also seit über 2 Jahren, die hatten, obwohl die im Sekundentakt mit einer SIM-Karte senden, noch nie einen Ausfall. Ja. Und das Coole ist ja, das kann man ja heute nachweisen, wir kriegen jetzt über die Cloud of Things, über die Geräte jede Woche einen Auszug. Das ist bei dem einzigen Beispiel, was mir jetzt gerade so ad hoc einfällt, eine Excel-Liste, die hat 165.000 Zeilen jede Woche. Mhm. Da sind dann 165.000 Werte drin für die komplette Woche von Freitag bis Freitag. Und wenn man sich die durchscrollt oder einfach in der Spalte über einen Autofilter sucht, ist hier irgendwo ein Wert leer oder fehlt irgendwas oder ist ein Error. Und man dann über Monate und Jahre feststellt, wow, die sind im Sekundentakt alle da. Oder im 3-Sekunden-Takt, je nachdem, für welchen Use Case das da eingesetzt wird. Es hat nie einen Ausfall. Und da ist noch nicht mal ein Kabel dran.
Ja, genau.
Ja, sondern eine blöde SIM-Karte und das funktioniert seit 2 Jahren. Und da muss ich wirklich sagen, starke Sache. Jetzt weiß ich, warum bei euch Industrial Grade draufsteht. Ja? Mhm. Und bei dem anderen Hersteller eben auch. Und warum wir SIM-Karten haben, die, keine Ahnung, 100 Grad aushalten und minus 20 Grad.
Genau. Ja, das ist auch wichtig. Deshalb haben wir auch mit MyoKey, also das Gehäuse ja geschlossen und wir haben innen drin SIM on Chip, so heißt das ja. Also nicht die eSIM, sondern wirklich SIM on Chip. Das ist ein Bauteil, was wirklich verlötet wird, so wie normale andere Chips auch auf der Platine verlötet sind und nicht diese SIM-Karte.
Kriegt man nicht mehr raus.
Genau. Ja, genau. Und das Gehäuse ist ja auch extra dicht, IP65 bei uns. Wir vermuten sogar ein bisschen höher, aber wir haben halt IP65 getestet und es reicht auch. Und das, wir haben uns extra diesen SIM-Karten-Slot gespart, weil wir halt ein industrietaugliches Gateway gebaut haben und ja, was auch wirklich rüttelsicher und diese Hitzebeständigkeit hat. Also hat etliche Tests durchfahren und das ist auch dann eins der USPs.
Genau. Und ein total wichtiger Hinweis, vielleicht auch nochmal an alle, die hier zuhören. Egal, ob das jetzt Geschäftsführer oder CIOs oder CTOs oder auch nur die, in Anführungszeichen nur, das sollte jetzt nicht abwertend klingen, sondern im Gegenteil, die Sales-Leute sind, die sich ja immer diesen Gegenwind ihrer Kunden anhören müssen. Ach, das funktioniert doch eh nicht. Oder ich habe hier Wartungskosten von monatlich so und so. Weil ja die Firmen allein aus meiner Vergangenheit wissen, was ein Computer plus einen Router plus einen Repeater plus ein LAN-Kabel, wo der mit dem Gabelstapler drüber fährt oder oben irgendwas abreißt, an Wartungskosten im Monat verursacht haben. Ja. Wir haben hier keine Wartungskosten mehr. Das Ding sendet jahrelang stabil. Da kann, also klar, dann kannst du einen Stecker rausziehen, ja, aber ansonsten, es geht nicht mehr kaputt. Und das ist genau das, was wir, glaube ich, in den letzten 30 Jahren erreicht haben. Ja. Von, also jeder kriegt es mit seinen Computern mit. Wenn ich an Windows 95 oder Windows 3.11 runter zurückdenke, wie oft die Betriebssysteme da abgeschmiert sind.
Plus Green.
Ja, genau. Hat man heute ganz, ganz selten. Und wenn man ihn hat, sind die Daten noch da.
Ja. Ja,
und das ist wirklich der Schritt in die richtige Richtung.
Ja.
Also selbst wenn die Einmalkosten einen am Anfang ein bisschen zu hoch erscheinen, vielleicht, dann sind die Wartungskosten in den Jahren danach wirklich nicht mehr so hoch, wie sie das früher waren und wie man das eben aus den letzten 30 Jahren Gurken-IT kennt.
Ja. Okay, ja, gut. Vielleicht noch einmal ganz kurz IoT-Hub. Also ihr habt ja jetzt quasi das nochmal auf neue Füße gestellt. Ihr lauft auf Azure, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zur Comolocity, die hauptsächlich auf...
Die laufen auf AWS in Rotterdam, AWS,
genau. Ja. Ja. Und Frankfurt auch, also wir sind auf Frankfurter
Netzwerk. Auch genau. Jetzt,
ja, gut. Genau, und genau, aber wir laufen auf Amazon, ihr lauft auf Azure, hat auch wahrscheinlich strategische Gründe nochmal... Weiß gar nicht, ob das
hatte
auch.
Wahrscheinlich einen strategischen Grund. Ein Teil davon kenne ich auch, aber das Schöne daran ist, das ist völlig egal. Also da sind wir dann wieder, wir sind Kunden in dem Fall. Ja,
ja gut, für einige Großkunden ist, glaube ich, wichtig, dann auch auf Azure zu laufen oder so. Ne? Ja.
Das wird wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe gewesen sein. Ist aber schön, weil wir haben jetzt gelernt, dass dasselbe Betriebssystem in Anführungszeichen oder dieselbe, nee, das war falsch rum, also dieselbe Software, nämlich die Cloud, auf zwei verschiedenen Betriebssystemen läuft, nämlich einmal auf AWS und einmal auf Azure und eben auf allen anderen auch noch. Wir hatten ja vorher ein eigenes, auf der wir unsere Private Software AG Cloud gehostet haben, die Cloud of Things. Und das ist also erstens gut, weil wir sehen, es funktioniert überall. Wir könnten auch eine Private Cloud an den Kunden verkaufen. Ja. Gibt jetzt sogar Nachfragen, die das möchten, also ein wirkliches eigenes Ökosystem. Das ist dann natürlich die Frage, ob das dann eine wirkliche Cloud ist oder nicht. Aber das muss dann jeder im Wording für sich selber entscheiden. Technologisch geht's auf jeden Fall. Und was wir jetzt noch machen, und das ist vielleicht auch für den IoKey interessant, zusätzlich zu unserer IoT-Plattform Cloud of Things basteln wir gerade mit riesengroßen Ressourcen und Anstrengungen einen IT-Hub oben drüber.
Ja, darauf wollte ich mich hinaus, weil ihr sprecht von offener Plattform. Das heißt, ich kann als Kunde dann auch wirklich meine eigenen Microservices, Docker-Container damit hosten und meine eigenen Applikationen bauen, oder?
Das ist eines der Endziele, die wir erreichen wollen, ja, um dem Kunden eine maximale Flexibilität zu ermöglichen. Am besten Fall natürlich auch mit einem Single Sign-In, ja? Also nicht mehr fünf verschiedene Plattformen, fünf verschiedene Passwörter, teilweise mit noch zwei Wege-Faktor-Authentifizierung, dass ich dann immer noch mein Handy brauche. Das ist alles anstrengend. Ja. Und es hat ja jeder schon mindestens ein, zwei oder drei Clouds. Selbst im privaten Bereich habe ich schon drei Clouds. Ja. Und das wird ja immer mehr. Und um jetzt diesen Bereich plus den Bereich IoT Cloud plus den Bereich Connectivity zu verzahnen, basteln wir gerade von der IoT GmbH diesen IoT Hub. Mhm. Gucken, ob der weiterhin diesen Namen behält oder nicht, aber im Moment heißt er so. Der soll also tatsächlich es ermöglichen, nicht nur die SIM-Karten zu verwalten, das, was man jetzt halt sehr aufwendig in unserem Telekom internen Programm machen muss. Da brauche ich dann auch wieder einen separaten Zugang zu. Mhm. Kann ich meine SIM-Karten aktivieren, deaktivieren, vielleicht auch mit verschiedenen Tarifen versehen, was für den Kunden sehr gut ist. Es gibt aber natürlich auch andere Anbieter, ne, die das jetzt im IoT-Bereich auch noch können, mit anderen Plattformen, die teilweise auch von uns sind oder mit von uns sind, wo man dann aber wieder einen anderen Zugang zu braucht. Genau. Ja. Mhm. Und wenn ich jetzt für einen Use Case bei dem Mitbewerber SIM-Karten kaufe und für den anderen Use Case bei uns, also Telekom Deutschland, SIM-Karten kaufe und die untereinander gar nicht miteinander kommunizieren, dann ist das halt anstrengend für jeden. Ja? Und wenn ich das in eine Plattform kriege, plus unsere Cloud, eure Cloud, plus eure Geräte, dann hätte man, glaube ich, einen wirklich riesigen Mehrwert geschaffen.
Definitiv, ja.
Und an dem wird gerade gearbeitet.
Ah ja, okay. Klingt doch spannend. Also
total spannend.
Eine Öffnung nach außen, maximale Öffnung nach außen, genau. Schnittstellen anbieten.
Genau. Da sind wir wieder beim Kernthema. Heute zum fünften Mal. Es ist dem Kunden ja scheißegal, ob der Telekom draufsteht oder ein anderer Mitarbeiter, Anbieter wollte ich jetzt, also, ne?
Ja.
Will jetzt ja keinen Namen nennen. Ja? Es ist ihm ja auch egal, ob da IoKey draufsteht oder irgendein anderer Hersteller, aber das Ding muss funktionieren. Und wenn wir uns zu den Geräteherstellern öffnen, zu den Mitanbietern öffnen und dem Kunden sagen, auch du kannst deine schon bestehende Plattform, egal ob es eine SIM-Kartenverwaltungsplattform von Mitanbieter XYZ ist, oder ein Gerät, was du schon in einer Siemens Cloud hast oder was auch immer, auch da anbinden. Und du kriegst sogar die Daten aus deiner Siemens Cloud oder aus deiner IoKey AutoSyn Cumulocity Cloud auch bei uns noch mit rein, ohne dass dich das jetzt irgendwie einen Handstand kostet oder ein Vermögen. Dann ist, glaube ich, ganz vielen geholfen.
Absolut. Also Vendor Lock, so heißt das ja, glaube ich, ne? Wenn du dich für irgendwas entscheidest und bist dann für Ewigkeiten das bei dem Anbieter fest, das will halt keiner mehr. Und das haben, glaube ich, auch alle gelernt, dass man darauf aufpassen muss. Und klar, für kleine Applikationen kann ich das machen. Aber wenn ich ein großer Anbieter bin und ich denke mal, Telekom ist auch wirklich, spielt ja mit den ganz Großen, da brauche ich die Offenheit, da habe ich auch einfach verschiedene Systeme. Wenn ich schon sehe, was große Firmen oder Mittelständler, wie viele verschiedene Technologien die einsetzen, die alle unter einen Hut bringen müssen, es wird in der Cloud nicht einfacher und wenn ich dann nicht die richtigen Tools habe, genau.
Dann und da sind wir natürlich auch wieder ein bisschen bei der Geschwindigkeit. Also es ist ja nicht nur schön, wenn man dann theoretisch alles unter einem Hut hätte, sondern was wir im Moment mit den alten Systemen natürlich auch vermehrt feststellen, ist, dass ein Kunde was anfragt, was in der Theorie geht, aber in der Praxis noch nicht. Also so eine Mischung aus einem Proof of Concept und einem Rollout, weil der Kunde einfach natürlich, bevor er jetzt 100.000 SIM-Karten bestellt, das vielleicht erstmal mit 100 probieren möchte.
Ja.
Wenn wir jetzt aber 6 Monate brauchen, um dem diesen Use Case zu ermöglichen, weil es diesen Tarif irgendwie noch nicht gibt, ja, dann ist das schlecht. Dann sagt der Kunde, dann gehe ich halt entweder woanders hin, weil mir da versprochen wird, das geht. Im besten Fall kommt er wieder zurück. Das erleben wir auch ganz häufig, weil das Versprechen eben nicht funktioniert hat. Ja, oder der Pock nicht oder sonst irgendwas nicht. Aber das ist halt für jeden anstrengend. Ja, und die Vertriebler, die rennen sich die Beine wund und sagen, das muss gehen. Und deswegen ist dieser IoT-Hub in Kombination mit genau diesen gesagten Sachen, also Connectivity, Hardware und IoT-Plattformen, übergreifend über alle Hersteller eine echt gute Idee.
Okay, ja, cool. Bin ich gespannt, was ihr da noch rausmacht. Okay, cool.
Ich auch.
Ja, vielleicht nochmal, wir sprechen ja gerade so ein bisschen auch Richtung Zukunft, was da so kommt. Ich finde das immer ganz spannend. Ich frage ja alle Gäste, wenn man so 10 Jahre in die Zukunft denkt, was denkst du, wie sieht es da mit dem Thema IoT aus? Was hat sich so getan? Du hast ja jetzt auch schon lange Erfahrung aus den letzten Jahren im IT-Bereich und ja, ich meine, vor 30 Jahren haben wir auch alle gedacht, es gibt fliegende Fahrzeuge. Denkst du, es wird jetzt bald einen richtigen Boom geben oder ist das eher, wird es weiter iterativ vor sich her dümpeln?
Kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn ich mir anschaue, was eine SIM-Karte für Maschinendaten kostet, also jetzt kenne ich natürlich überwiegend unsere Preise und noch so ein bisschen die von den Mitanbietern und die mal mit meiner SIM-Karte im Handy vergleiche, dann reden wir ja hier wirklich über Centbeträge. Also Connectivity-Kosten sind jetzt nicht bei null, aber die sind halt wirklich gering. Das ist keine Hürde mehr.
Ja, massiv gefallen. Ja.
Genau. Im Hardware-Bereich habt ihr einen Riesenschritt gemacht. Ja, ihr habt es geschafft, analoge Sensordaten zu digitalisieren und das in tausendfacher verschiedener Versionierung. Also auch da ist, glaube ich, der Schritt getan. Es funktioniert. Ja. Es funktioniert stabil und es funktioniert gut und es funktioniert mit einer ordentlichen Connectivity. Und im Bereich Cloud, was da passieren wird, wissen wir nicht. Es gibt ein paar Global Player, die wir alle kennen, die wir auch gerade erwähnt haben. Softwaremäßig kann ich mir nicht vorstellen, was da alles passiert. Auch mit unserem IoT-Hub nicht. Okay. Ja, aber so Ideen wird es immer geben. Und irgendwelche Visionäre wie unseren Chef, der sagt, wir kriegen das irgendwie alles unter einen Hut. Und wenn es dann für den Kunden nachher einfacher ist und wir vielleicht auch noch Cent dran verdienen, dann ist super. Aber was wir feststellen heutzutage ist ja, dass das Geld nicht mehr so fließt wie früher. Ich kaufe ein Produkt und das muss 10 Jahre halten, sondern ich miete mir alles Mögliche, lease irgendwas. Ich zahle ganz viele kleine Beträge für ganz viele kleine Anwendungsfälle, so dass so Einmalinvestitionen nicht so wehtun. Und weil ja Connectivity fast nichts mehr kostet, also gerade in diesen Kilobyte-Tarifen, die, wo ich mich jetzt beschäftige und du dich ja auch, ist diese Hürde weg, das Hindernis ist weg, dass man jetzt nicht sagt, boah, wenn ich 1.000 oder 10.000 oder 100.000 SIM-Karten kaufe, kostet mich das plötzlich ein Vermögen, sondern das ist bezahlbar geworden. Ja. Und die Use Cases, die sind so groß, ob es jetzt der Kühlschrank hinter dir ist, der vernetzt ist, meine Heizung ist, jedes Thermostat ist, ja, mein Haus hat, weiß nicht wie viele Heizkörper, da kann man schon sehr viel dran vernetzen. Ja. Jedes Fenster, jede Einbruchsanlage, jedes Auto ist mittlerweile 2-, 3-, 4-fach vernetzt. Ja. Also da kann ich jetzt wahrscheinlich mir eine PowerPoint-Folie angucken. Wir haben, glaube ich, tausende von Use Cases eruiert. Und die haben wir uns ja nicht ausgedacht, weil wir SIM-Karten verkaufen wollen, sondern weil uns Hersteller danach fragen, ob wir das zu einem ordentlichen Preis vernetzen können. Und jetzt beantworte ich dir die Frage. Deswegen bin ich mir zu 100% sicher, dass wir gerade wirklich immer noch in diesem Anfangstal sind. Und irgendwann kommt der Hype nach oben und dann geht das nicht mehr langsam linear hoch, sondern dann muss es irgendwann exponentiell nach oben gehen. Dass es das noch nicht getan hat, wie wir das vielleicht vor 3 Jahren auch in der Telekom-Finanzrechnung geplant haben, ist sehr schade, weil wir jetzt gerade Budgets wieder umswitchen mussten. Aber ich glaube, das geht im Moment jedem so im IoT-Bereich. Was wir feststellen, es funktioniert, es ist stabil, der Markt ist da, die Technik ist da, der Vertrieb ist zum Glück da, die Kunden sind da. Corona hat uns, so weh es tut und so ärgerlich das ist, bewiesen, dass ein gewisser Grad an Digitalisierung total wichtig ist und nicht hätte so lange vernachlässigt werden dürfen, sondern man viele Sachen im Vorfeld hätte schon machen können, auch wenn sie damals viel teurer waren, aber es hätte vielen geholfen. Ja. So, und jetzt ist das Thema hätte, wäre, wenn vorbei, jetzt muss man Gas geben. Und bin mir ganz sicher, dass das kommen wird.
Okay.
Ja, gut, und nicht nur ich, sondern unsere ganze Firma. Also wir laufen da alle noch mit hochgekrempelten Ärmeln rum Und ich weiß jetzt nicht, wie viele 100 Leute wir da haben. Ist für die Telekom ein sehr kleiner Bereich. Aber die sind alle, so wie ihr, im Startup-Modus und wollen Gas geben. Cool. Und die Anfragen sind da. Die laufen ja teilweise bei mir über den Tisch. Und da rede ich jetzt nicht über 1000 SIM-Karten von einem Mittelständler, der auch immer sehr willkommen ist, sondern auch um Millionen und zweistellige Millionen Anzahlen an SIM-Karten.
Ja, das ist natürlich wichtig auch, einfach um da Stabilität in die Netze reinzubekommen, um Erfahrungen da auch wirklich im Rollout zu haben und zu sehen, was dann die Netze auch unter Last tun und auch einfach, um die Preise runterzubringen. Genau. Ne? Weil je mehr SIM-Karten da verkauft werden, desto mehr Skalierungseffekte.
Und
dann wird es halt, also ab und zu erreicht man ja so einen Punkt, wo dann auf einmal neue Use Case sich rechnen. Ne?
Genau, ja. Und das, also das, der ist jetzt, glaube ich, da, dieser Punkt, ne? Dass man, weil ich ja gerade gesagt habe, diese Connectivity-Preise eigentlich nicht mehr das Hindernis sein können, weil billiger geht es eigentlich nicht mehr. Zumindest nicht für das, was man auch wirklich bekommt. Ja. Ich habe es ja eben gerade verglichen, vor 25 Jahren musste ich Kabel legen. Ja, und vor 25 Jahren hat auch noch ein LAN-5-Kabel richtig Geld gekostet. Ja. Und jetzt und dann musste man teilweise noch nach Kat 7 verlegen, war zwar theoretisch dasselbe Kabel, aber du durftest keine Winkel verlegen, ja, und das Übliche. Und heutzutage packst du deine SIM-Karte rein, hängst das Ding irgendwo hin, du hast immer Empfang, du hast den ganzen Quatsch gespart. Und das ist echt stark. Und wenn jetzt diese Millionen und zig Millionen Kunden kommen, und die kommen ja nicht nur bei uns, ja, die kommen ja auch bei den anderen Mitanbietern. Mhm. Und die kommen auch nicht nur aus der Automobilindustrie. Wobei wir jetzt natürlich als Telekom mit fast allen Autoherstellern diese schönen SIM-Karten-Verträge da machen. Und nach Corona hoffentlich auch sehr viele Autos wieder neu verkauft werden, ja, mit unseren SIM-Karten drin. Aber es gibt ganz viele andere Firmen, die ich heute auch schon gesehen habe, die so viele Use Cases haben, selbst wenn sie ihre Europalette tracken wollen. Ja, wo man gedacht hat, eine Europalette kostet irgendwie 25 Euro, wenn ich sie neu kaufe, bei eBay gibt es sie für 10 Euro, manchmal kriege ich sie geschenkt, die ist nichts wert. Ja, die ist doch was wert, insbesondere wenn da vielleicht auch noch mal irgendwo eine Ware draufsteht, die ich tracken will.
Ja.
Und wenn das alles nachher fast nichts mehr kostet, dann kommt die Masse. Genau. Und dann bin ich gespannt, was passiert.
Ja, ich auch. Ja. Dann vielleicht noch eine andere Frage, die ich gerne stelle. Wir haben viele, viele Hypes gesehen in den letzten 2-3 Jahren. Stichwort Blockchain, AI oder Machine Learning. Alles im Industrie 4.0, VR, AR, diesen ganzes Thema.
Stimmt.
Gefühlt irgendwie, also tatsächlich fand ich vor 2-3 Jahren war das krass. Da war jeden Monat war was Neues, total hip und musste man unbedingt machen. Ich gebe dir 1 Milliarde Euro. Worauf, und du musst sie investieren, nicht ausgeben, in welche Technologie würdest du investieren? Oder schwebt dir noch was anderes vor, Drohnen, was weiß ich?
Ja, ich glaube zuerst in Wasserstoffantrieb. Aha. Ja, das machen wahrscheinlich schon auch wieder ganz viele. Mit 1 Milliarde kommst du wahrscheinlich auch nicht hin dabei. Nee. Aber ich habe ja jetzt gerade aus meiner persönlichen Historie das Thema mit dem Solarantrieb mitbekommen, was auf dem Wasser ja eigentlich genial ist, weil kein Mensch will da segeln, wo das Wetter schlecht ist, sondern alle wollen da fahren, wo die Sonne scheint. Mhm. Deswegen war die Idee halt auch so genial. Aber sie ist begrenzt. Mhm. Batteriekapazität, Geschwindigkeit und so weiter. Wir sehen das an den batteriebetriebenen Autos. Halte ich auf der einen Seite für eine gute Idee, auf der anderen Seite für richtig schlecht. Mhm. Ja? Wie ich das jetzt gewichte, weiß ich noch nicht. Im Großen und Ganzen habe ich kein Elektroauto. Aber wenn ich ein Wasserstoffauto hätte zu einem ordentlichen Preis und das Ding auch nicht explodiert, dann wäre, glaube ich, damit viel getan.
Ja, ist ja auch gerade, ich glaube, der Altmaier hat ja ein Riesenprojekt losgestoßen, Budget freigemacht für Wasserstoffförderung, ne, in Deutschland.
Ja.
Also ja, interessant. Okay.
Also das ist aus meiner persönlichen Historie so ein Punkt, der mir immer wehtut. Was ich jetzt im Bereich Telekommunikation oder neue Technologien, ohne jetzt auf Wasserstoff zu setzen, machen würde, wäre, glaube ich, in Robotics zu investieren. Mhm. Da habe ich heute wieder einen Beitrag gesehen von dieser bekanntesten Roboterfirma, die es gibt. Ich vergesse mal, wie die heißen. Boston Dynamics, glaube ich.
Boston Dynamics.
Ja, was deren Roboter schon vor einem Jahr konnten und was die jetzt können, das ist teilweise erschreckend.
Ja.
Auf der anderen Seite auch für mich als ehemaligen Sportler total faszinierend.
Absolut.
Ich habe jetzt gesehen, die konnten schon vor einem Jahr konnten die einen Flickflack und konnten eine 360-Grad-Pirouette drehen.
Richtig,
ne?
Ja.
Und das als zweifüßiger Roboter.
Genau. Die Videos sind total abgefahren. Ja. Eigentlich müssen wir da mal in dem Video hier verlinken oder so.
Und ich bin ja auch eine faule Sau zu Hause. Also ich habe natürlich meine ganze Bude irgendwie mit allen möglichen Sensoren ausgestattet, ja, weil ich nicht in den Keller rennen will, um zu gucken, ist die Heizung gerade an, ist die aus oder sonst irgendwas. Oder ist der Tank noch voll oder sonst ne, die üblichen. Ich will einen Roboter zu Hause und da will ich Geld investieren. Ja. Ich brauche einen, der mir den Tisch deckt, der die Spülmaschine einräumt. Und das muss gehen und das kommt in den nächsten Jahren.
Einfach, irgendwie weil du sicher. Zu faul bist.
Genau. Ja, und weil das auch toll ist, weil ich will ja nicht meine Zeit damit vergeuden, irgendwie den Boden zu putzen, ja, oder eine Spülmaschine einzuräumen. Und das muss gehen.
Ja.
Ja, und gerade jetzt mit 5G, da sind wir wieder beim Thema, also auch mit Indoor-Tracking und so weiter. Also wenn das Ding mehr nützt als kaputt macht, am Anfang werden die wahrscheinlich alles fallen lassen.
Ja.
Aber da würde mich mal interessieren, wie weit die Technik da ist.
Ja.
Und ob hier mein ehemaliger Mitschüler, dessen Namen ich immer vergesse, der hat hier auf der Digital X in Köln, also die war ja jetzt virtuell, aber auf der die eigentlich in Köln gewesen wäre, vor 2 Monaten, erzählt, dass das in den nächsten 5-6 Jahren auf seiner Timeline ganz groß stehen wird. Also so wie wir vor 2-3 Jahren diese VR-Brillen und AR-Brillen jeden Monat neu gesehen hatten, hat er prognostiziert. Frank Thelen übrigens.
Ah, okay.
Der war mit mir.
Der war mit dir in der Grundschule?
Nachbarschaft, nee, der war im Gymnasium, aber im Nachbargymnasium. Ja. Aber wir hatten verschiedene Fächer zusammen und ich glaube, der war bei mir im Chor und so. Und einer meiner besten Freunde und Nachbarn hat mit ihm noch Tischtennis gespielt. Also die Welt in Bonn ist halt sehr, sehr klein. Ne? Das ist ein Dorf.
Okay.
Ich bin ja auch bei der Telekom gelandet, weil ich kenne jeden in Bonn. So, aber Frank Thelen hat gesagt, diese Robotics-Sachen für den Hausgebrauch oder auch für die Industrie, ja gut, in der Industrie sind sowieso überall schon Roboter. Ne? Aber für den Hausgebrauch, das muss jetzt kommen.
Ja.
Und ich will so ein Ding. Und deswegen würde ich da, glaube ich, investieren.
Okay, cool. Ja, ja, schön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ist auch ein schönes Schlusswort hier. Dann vielen Dank, dass du hier warst. Und ja.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gern. War toll.
Also ich finde ja eure Firma total toll. Und deswegen bin ich auch sofort gekommen.
Ja.
Also ich finde natürlich auch meine Firma total toll. Ja, also deswegen, das passt hier alles. Und der Stand ist super.
Vielen Dank.
Also, ja. Danke euch.
Ja, toll. Danke auch an die Kollegen hier.
Genau, und das riesige Publikum. Danke.